Von Gott bis Quentin Tarantino.
Herzlich willkommen zu einer Reise durch 2,5 Jahrtausende jüdische Kulturgeschichte.
Ich bin Mirjam Wenzel, Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt.
Und ich bin Max Czolek, Lyriker, Publizist und Ideengeber unserer gemeinsamen Ausstellung Rache, Geschichte und Fantasie.
Heute unterhalten wir uns mit Sebastian Schirrmeister. Er ist Literaturwissenschaftler und forscht seit einiger Zeit intensiv zum Thema Rache in der Gegenwartsliteratur von jüdischen Autorinnen und Autoren. Lieber Sebastian, wie bist du zu dem Thema gekommen?
Eigentlich ist die Antwort darauf relativ einfach. Max ist schuld. Da kannten wir uns noch gar nicht. Ich kann das sogar terminlich datieren. Ich habe im 2017 an der Uni Hamburg ein Seminar gegeben. Da ging es um Schlemiel und um Ahasver, um diese ganzen wandernden jüdischen Gestalten in der Literatur. Und da habe ich Max Gedichtzyklus Ahasver besprochen mit den Studierenden. Und die haben auch ganz brav mitgemacht, die haben die ganzen intertextuellen Verweise gesucht, all die Ostereier, die Max da versteckt hat in seinen Gedichten. Und dann gab es einen Punkt, wo sich eine Studierende ganz vorsichtig meldete und hat mir gerade angefangen, über die Rache, die in diesen Gedichten sehr prominent lyrisch eingearbeitet ist, hat mir angefangen, über die Rache zu sprechen. Und sie meldet sich und fragt so ganz vorsichtig, aber der Autor ist schon Jude, oder? Und diese Kombination Rache und jüdisches Schreiben, das ging für sie nicht zusammen. Das war so die Initialzündung, die mich dazu gebracht hat, darüber nachzudenken, Moment, wie kann das sein, dass jemand Anfang 20 in Deutschland heute Rache und Juden nicht in einem literarischen Text sieht? Und dann habe ich angefangen zu gucken und mir gedacht, da hat doch schon sicherlich schon mal jemand was zu geschrieben. Und relativ schnell festgestellt, nein. Und dann habe ich angefangen zu suchen und ganz viele Texte gefunden. Irgendwann habe ich Max dann auch mal getroffen und wir haben angefangen, über Rache zu reden und festgestellt, dass da viel zu machen ist, viel zu holen ist. Und das hat sich so nach und nach zu dem Interesse und dann zu einem Forschungsprojekt entwickelt, was jetzt schon, wenn ich zurückblicke, doch schon mich einige Jahre begleitet.
Ist doch schön. Also Sebastian, danke für die Blumen, die kann ich nur zurückgeben. Ostereier, Pessacheier, wie auch immer man das nennen will, was man in Texten so versteckt, intertextuelle Spuren. Eine Sache, die ich von dir gelernt habe, war, dass die Rache-Thematik selber auch in Archiven schlummert, wenn man so will. Also dass auch viele Texte aus verschiedenen Gründen, über die wir ja auch noch nachdenken können, nicht so viel verlegt worden ist, wie sie potenziell vorhanden war. Und wenn man sich aber auf die Suche begibt in die Literaturgeschichte, dann plötzlich mit dieser Brille der Rache, dann plötzlich gibt es doch Rache überall. Und eine Figur, auf die ich viel immer wieder gestoßen bin und die mich auch fasziniert, ist die sehr berühmte Figur des Kaufmanns von Venedig, auf Englisch The Merchant of Venice. Und ich möchte nur eine kleine Zeile vorlesen, um das nochmal in den Kopf zu rufen. Ihr kennt es auf Deutsch wahrscheinlich, wenn ihr uns stecht, blutet ihr nicht. Auf Englisch heißt es, if you prick us, do we not bleed? Und dann geht es weiter. And if you wrong us, shall we not revenge? If we are like you in the rest, we will resemble you in that. If a Jew wrong a Christian, what is his? Humility? Revenge. And if a Christian wrong a Jew, what should his sufferance be by Christian example? Why? Revenge. Und das fand ich witzig, weil dieser berühmte Monolog, den man immer nur kennt mit, wenn ihr uns kitzelt, lachen wir nicht, wenn ihr uns stecht, bluten wir nicht, wo man denkt so, oh ja, Juden sind auch Menschen, der geht ja weiter. Und der geht so weiter, dass der jüdische Kaufmann hier sagt, aber wenn ihr uns etwas Schlimmes antut, wie sollten wir uns verhalten nach eurem christlichen Vorbild, wenn nicht Rache? Was denkst du über diese Stelle, auch als Literaturwissenschaftler, was macht der mit dir und was hat er mit diesem Rache-Thema zu tun vielleicht?
Das ist tatsächlich eine Figur, um die kommt man nicht herum, wenn man über Rache und Literatur und insbesondere über jüdische Perspektiven zur Rache in der Literatur nachdenkt, forscht und liest. Die relativ einfache Antwort vielleicht darauf, warum das so ein bekannter, so ein prominenter Monolog ist, weil Shylock einfach recht hat. Also Das ist eine relativ simple, ich würde sagen vielleicht sogar selbstverständliche Botschaft. Du hast es ja eben schon gesagt, Juden sind Menschen mit allem, was dazugehört. Aber diese Botschaft ist so aufwendig verpackt in diesem Monolog. Eigentlich sagt er die ganze Zeit ja dasselbe. Und kommt zu diesem Schluss, dass wenn alles, die verschiedenen Körperteile, Gliedmaßen, Empfindsamkeiten und so, wenn das alles dazugehört, dann aber eben auch diese Gefühle, eben auch solche Sachen wie Rache. Und das ist einfach seit vielen hundert Jahren sehr überzeugend. Und was ich an der Shylock-Figur oder vielleicht auch gerade an diesem Monolog spannend finde, sind mehrere Dinge. Das eine ist, dass er ganz unterschiedlich ins Deutsche übersetzt wurde. Gerade diese Rache-Passage. Also es macht einen großen Unterschied, ob man die Schlegel-Übersetzung nimmt. Wenn ihr uns beleidigt, sollen wir uns nicht rächen. Oder ob man schaut, wie Erich Fried das übersetzt hat. Der sagt, wenn ihr uns Unrecht tut, sollen wir es nicht rächen. Das sind zwei sehr, sehr unterschiedliche Botschaften, die beide mit einer gewissen Berechtigung aus dieser englischen Zeile da herausdestilliert wurden. Da kann man sehr schön sehen, wie unterschiedlich das auch konnotiert ist aus einer nicht-jüdischen oder eben gerade jüdischen Sicht. Und das Zweite, was an der Shylock-Figur so wahnsinnig spannend ist, ist sozusagen ihre Kulturgeschichte. Wie sehr jüdische Schauspieler sozusagen darauf gehofft haben, den Shylock spielen zu dürfen. Das ist belegt. Alexander Granach hat darüber geschrieben, wie er unbedingt diesen Shylock spielen wollte. Das war so der Gipfel, für manche auch der Anfang der Schauspielerkarriere. Und wenn man dann noch ein bisschen weitergeht und schaut, wie Shylock, wie der Shakespeare'sche Kaufmann von Venedig nach 45 auf deutschen Bühnen gespielt wurde, was für ein Shylock dort einem deutschen Nachkriegspublikum präsentiert wurde, dann wird's ganz abgefahren, weil dann gibt es so eine Art nathanisierten Shylock. Also ein Shylock, der eher versöhnlich ist und dieser Edge von diesem Rachemonolog gar nicht so ausgespielt wird, sondern tatsächlich ein Angebot gemacht wird an dieses deutsche Nachkriegspublikum, eben aufeinander zuzugehen. Das Ernst Deutsch als Darsteller ist da ganz groß und später Fritz Kortner kommt dann und zeigt, wie der Shylock eigentlich aussieht.
Das ist sehr interessant, deine Antwort, denn also mit der schillernden Figur des Shylock und der Ambivalenz, die um die Figur rankt, das steht ja wirklich im Kern, finde ich, dieser Monolog. Und im Kern die Figur eben des rächenden und rachsüchtigen Juden. Und das hat ja sicherlich auch mit deiner Ausgangsbeobachtung dieser Studentin zu tun, die irritiert war von Max Texten. Weil das Schillernde, das Ambivalente der Figur hat doch zutiefst mit diesem rächenden Motiv zu tun, würde ich denken.
Ja, also man sollte darüber eigentlich mit ausgewiesenen Shakespeare-Experten sprechen. Das Witzige in gewisser Weise an Shylock ist, und du hast es gerade eben auch gemacht, Max, du hast den Kaufmann von Venedig und Shylock in eins gesetzt. Bei Shakespeare ist aber der Kaufmann von Venedig natürlich die christliche Hauptfigur in dem Drama, nicht Shylock. Shylock ist eigentlich eine Nebenfigur, das ist erst die Rezeption hat ihn zum Kern gemacht, hat ihn irgendwie zu dem Punkt, über den wir an dieses Stück rangehen, gemacht. Bei Shakespeare ist das, glaube ich, wirklich, aber wie gesagt, da bräuchte man Experten, die sich mit der Zeit besser auskennen. Soweit ich das weiß, ist eben Shylock wirklich eher... Der ist nicht das Zentrum dieses Stück, sondern tatsächlich eher eine Nebenfigur. Aber die Zeitläufe haben diese Wahrnehmung eben sehr stark verschoben und geändert, sodass wir heute über Shylock reden, wenn wir über den Kaufmann von Venedig reden. Und die Frage ist immer, wenn das verfilmt wird, wenn das aufgeführt wird, wer spielt den Shylock? Das ist die entscheidende Frage. Das ist die Figur, um die dieses ganze Stück zu kreisen scheint.
Also wir haben in unserer Ausstellung ja relativ bewusst darauf verzichtet, auf die Figur des Shylock, weil wir irgendwie den Eindruck haben, wir kriegen es nicht eingeholt. Unsere Ausstellung Rache, Geschichte und Fantasie, in deren Zentrum stehen ja jüdische Erzählungen und Perspektiven auf Rache. Man hätte natürlich gehen können, über wie du das ausgeführt hast, über Übersetzungen oder über Darstellungen, die Aneignung der Figur, darauf haben wir verzichtet. Aber es wird auch moniert mittlerweile von Besucherinnen und Besuchern, dass der Shylock sozusagen fehlt. Worauf wir aber doch Bezug nehmen in der Ausstellung, ist auf diese Zuschreibung und Wahrnehmung des rachsüchtigen Juden. Denn das ist ja nun einfach sozusagen ein prominenter Mythos, insbesondere im christlichen Mittelalter, der auch mit der Wahrnehmung zu tun hat, dass der Gott des sogenannten Alten Testamentes eben ein rächender Gott sei versus dem Gott des Neuen Testaments, der ein sühnender, ein liebender Gott sei. Und daran hängen ganze Kaskaden von Zuschreibungen, wo eben die Figur des Shylock eigentlich auch relativ zentral drinne platziert ist, würde ich sagen. Mich interessiert jetzt anhand der Texte, die du untersucht hast, welche Rolle spielt die Auseinandersetzung mit diesen Zuschreibungen in den Texten oder in der Gegenwartsliteratur dann von jüdischen Autorinnen und Autoren?
Vielleicht ganz kurz vorab, ich muss gestehen, dass ich dieses Projizieren der unterschiedlichen Gottesbilder, die ja auf einer theologischen Ebene erstmal völlig in Ordnung sind. Man kann ja so eine Vorstellung von dieser Figur oder von dieser Entität haben und eine andere. Dass das aber so direkt auf die dazugehörigen Menschen projiziert wurde, das hat mich immer sehr befremdet. Man muss sich, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, natürlich auch immer mit den Fragen und der Gefahr gewissermaßen beschäftigen, dass man dem nochmal wieder neues Futter gibt, wenn man das jetzt aus der Literatur so hervorhebt und die ganzen Textstellen diskutiert und in Zusammenhang bringt. Die antisemitischen und antijüdischen Zuschreibungen eben an die vermeintlich besondere Rachsucht von Jüdinnen und Juden, damit wird ganz unterschiedlich umgegangen. Also zumindest in den Texten, die ich bisher versammelt und gelesen habe. Es gibt Texte, die bekümmern sich darum gar nicht. Also die machen einfach ihr Ding und adressieren das nicht. Es gibt aber auch ganz ausdrückliche Formen der Aneignung und Umkehrung. Also, dass man sagt, okay, ihr behauptet die ganze Zeit, Juden seien jetzt hier besonders rachsüchtig, dann zeige ich euch mal wie. Also prominentes Beispiel ist ganz sicherlich, sind diese frühen Erzählungen von Maxim Biller, wo wir Judenfiguren haben, die von anderen Autoren und in anderen Kontexten als antisemitische Karikaturen gelten könnten. Und er macht das hier auf sehr bewusste Art und Weise, dass er das zu seinem eigenen macht und damit arbeitet. Und damit natürlich auch vorhandene Ängste einer vielleicht christlichen, aber vor allen Dingen einer deutschen, einer bundesdeutschen Gesellschaft adressiert. Also dieses Bild vom rachsüchtigen Juden korrespondiert ja sehr stark mit einer Angst vor Rache, wofür auch immer. Also für christliche, antijüdische Pogrome, für andere Verbrechen, die an Juden begangen wurden. In diesen Verschwörungsmythen spiegelt sich ja etwas, was mehr über die Verschwörungstheoretiker und Mythiker aussagt, als über das Objekt, über das da etwas gesagt wird. Und vielleicht noch ein zweites literarisches Beispiel dieser sehr ausdrücklichen Aneignung aus dem israelischen, hebräischsprachigen Kontext. In Amos Oz ersten Roman, Ein anderer Ort, gibt es eine wunderbare Figur, die heißt Zacharia Berger und nennt sich in Deutschland dann immer sehr symbolisch Siegfried Berger. Und das ist ein Sohn eines Ermordeten, der ganz ausdrücklich nach Deutschland zurückkehrt und sagt, ich will ein Jude sein, ich will ein dreckiger Jude sein und ich will mich rächen mit allen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen. Gebt mir das Wiedergutmachungsgeld. Ich mache einen Nachtclub auf und dann nehme ich da die Deutschen aus. Also das sind tolle Passagen in dem Roman. Es macht aber natürlich einen großen Unterschied, wo man als Autor oder als Autorin steht, wenn man so etwas erzählt.
Ja, ich glaube, ich habe jetzt, während ihr geredet habt, vor allem du, Sebastian, nochmal drüber nachgedacht. Ich finde, die Verwechslung, vielleicht auch vermeintliche Verwechslung vom Kaufmann von Venedig mit der jüdischen Figur, dem Shylock, die editieren wir auf keinen Fall raus, weil ich glaube, die sagt schon das, was wichtig ist
absolut.
In diesem Zusammenhang, nämlich die Frage, was bedeutet es, Rezeption mitzudenken und was bedeutet Aneignung? Weil das ist eine Sache, und da, obwohl wir den Shylock nicht drin haben, gibt es ja schon auch in der Ausstellung eine Dynamik der Aneignung. Wir haben ja nicht nur Geschichten, die wir erzählen, die man möglicherweise nicht mitdenkt oder wo man sagt, ah wow, so habe ich jüdische Feste, Purim, Pessach noch nicht gesehen, das ist ein interessanter Aspekt oder so. Sondern wir haben ja auch, gerade in der Figur von Herschel Greenspan, jemanden drin, der sehr, sehr stark über eine Nazi-Propaganda instrumentalisiert, vereinnahmt worden ist, um eine ganz bestimmte Geschichte zu erzählen, nämlich die der Juden, die an ihrem eigenen Schicksal selber schuld sind, wenn man so will. Also die den Zorn des Volkes heraufbeschwören und so. Und ich glaube, interessant ist auch an der Ausstellung, dass wir sagen, nein, wir wollen Greenspan befreien. Wir wollen ihn sozusagen nochmal neu lesen und anders denken. Und ich glaube, das ist doch das Gerangel, was stattfindet auch um den Shylock und was am Ende vielleicht schon ein Ausdruck der Aneignung ist, wenn man sagt, wir sagen, der Kaufmann von Venedig, der ist Shylock und nicht, der ist diese magere, blasse christliche Figur, die so daneben irgendwie absackt. Also ich finde sozusagen in dem Stück selber ist die Relektüre Shylocks als ein rächender Jude ja bereits Ergebnis einer Gegenwehr gegen eine Literaturtradition, die Juden und Jüdinnen immer auf eine bestimmte Weise dargestellt hat. Weil kannst du mit der These was anfangen, Sebastian? Ist das irgendwie?
Mir fällt nichts ein, wie ich dieser These widersprechen sollte. Also bin ich völlig bei dir. Ich muss auch selbst überlegen, wie ich glaube Antonio heißt er, oder? Der Kaufmann.
Ich glaube auch. Ja.
Wie diese andere Figur eigentlich heißt, aber die spielt eben wirklich seit Jahrzehnten, wenn nicht seit Jahrhunderten in der Rezeption eigentlich kaum irgendeine Rolle. Und ich finde dein Bezug zu Herschel Greenspan sehr schön, weil das zeigt, dass das funktioniert nicht nur in diesem vermeintlich freien literarischen Raum, dass man sozusagen Aneignung und Wiederaneignung denken kann, sondern das funktioniert eben auch mit historischen Figuren und den Geschichten, die über die erzählt werden. Die sind also nicht für alle Zeiten gesetzt, sondern die sind verhandelbar, die müssen immer wieder neu verhandelt werden und man kann eben zeigen, dass jede Geschichte anders wirkt und andere Botschaften bereithält, je nachdem an welchem Punkt man anfängt, sie zu erzählen. Also das haben wir in anderen Kontexten, ob man von der Bombardierung Dresdens anfängt zu erzählen oder dem, was davor passiert ist. Und bei Greenspan ist das genau, fängt man an mit den Novemberpogromen und sagt, Greenspan kam kurz davor, oder erzählt man die Geschichten, die davor lagen und schafft es auf die Art und Weise, ihn völlig neu einzuordnen.
Ja, na, im Fall von Greenspan geht es uns ja ganz konkret um die Motivation. Das, was gemeinhin im Geschichtsunterricht nicht miterzählt wird, ist die Motivation von Greenspan, die mit der Polenaktion zu tun hat, gegen die er mal zumindest ein Zeichen setzen wollte, wenn er nicht gar sich dafür rächen wollte. Und das andere ist natürlich, dass Greenspan über Jahrzehnte hinweg auch in der Geschichtsschreibung desavouiert wurde als Psychopath, als Unberechenbarer und auch da ein anderes Porträt. Ich muss ehrlich sagen, also mein Bedürfnis jetzt quasi nochmal eine ultimative Deutung von Shylock zu machen, ist auch nicht so groß gewesen. Ich finde es aber interessant, was du sagst, dass quasi jüdische Schauspieler gerne die Figur gespielt haben. Ich finde es auch wichtig zu sehen, dass diese Figur an dieser Figur die gesamte Auslegung eigentlich des Stückes hängt. Also nämlich die Frage, inwieweit dieses Stück entweder Antisemitismus thematisiert und reflektiert oder eine jüdische Subjektivität artikulierbar macht. All diese Fragen werden bis heute an das Stück gestellt und spielen bei jeder Aufführung eine Rolle. Das finde ich wichtig. Und natürlich ist auch immer für eine Ausstellung eine Frage letztlich, was sind die Medien der Darstellung? Theateraufführungen sind immer schwierige Medien, weil sie leben in der Situation und in dem Moment. Und eine Theateraufzeichnung ist nun einfach nicht so interessant. Also auch das somit ein Moment, warum wir darauf verzichtet haben. Aber ja, vielleicht wenn wir heute nochmal Max irgendwie Edition 2 machen würden, würden wir es vielleicht irgendwie nochmal neu diskutieren, auch nach dem Gespräch jetzt.
Ich glaube auch tatsächlich ist es auch wichtig, die Ausstellung ist ja jetzt passiert und jetzt könnte man ausgehend von der Ausstellung sagen, und jetzt gehen wir mal rein in die Überlieferung, in die christliche Überlieferung auch stärker, weil die ist ja jetzt sozusagen im Giftschrank. Aber was würde es eigentlich bedeuten, das umzuarbeiten? Ich glaube, das ist ja sozusagen nicht unser primärer Fokus gewesen. Ich fände es aber super interessant zu sagen, okay, wir machen eine stärker künstlerisch orientierte Ausstellung, die probiert, diese ganze Dynamik von Aneignung, Umschreiben, Kontext, Erfahrungswelten nochmal stärker zu fokussieren. Ich glaube, das wäre nochmal sehr, sehr spannend, ja.
Jetzt bei der letzten Episode unseres Podcasts, das können wir auch über die Zukunft nachdenken. Nicht die Zukunft dieses Podcasts, sondern vielleicht zukünftige Projekte. Aber ich würde dich gerne nochmal fragen, Sebastian, weil du ja jetzt wirklich einfach unser Experte bist für Literatur zum Thema, und zwar vor allen Dingen Gegenwartsliteratur. Du hast im Vorfeld mir auch nochmal deutlich bedeutet, dass Gegenwartsliteratur wirklich Gegenwart meint und nicht eben unbedingt Literatur Mitte des 20. Jahrhunderts, aber du hast dich ja doch in der Perspektive von eigentlich Literatur seit den 40er Jahren und damit auch Literatur, die von jüdischen Autorinnen und Autoren, die die Shoah verhandelt, und zwar Reaktionen auf die Shoah, Gegenerzählungen, Erzählungen, die Motive von Rache haben gegenüber den Nationalsozialisten. Gibt es eine Lieblingserzählung, die du in dem Zusammenhang entdeckt hast? Und was gefällt dir an ihr besonders gut?
Das ist eine ganz schwierige Frage, vor allen Dingen an den Literaturwissenschaftler. Das Erste vielleicht, und das ist vielleicht der wichtigste Vorabbefund dieses ganzen Projekts, was ja noch nicht abgeschlossen ist, ist genau das, was du beschreibst, dass es seit den frühen 40er Jahren eine kontinuierliche Auseinandersetzung gibt, eine literarische, mit der Frage der Reaktion auf dieses unfassbare Verbrechen. Also die Frage der Rachefantasie, des Nachdenkens über Formen von Gerechtigkeit, über ausbleibende Gerechtigkeit, die findet sich, ich würde sagen, nahezu in jedem Jahr, auf jeden Fall aber in jedem Jahrzehnt seit den 40er Jahren. Und das ist schon mal etwas, was vorher mir nicht bewusst war, überhaupt nicht thematisiert wurde, nicht sichtbar war. Aus diesem Korpus, aus diesem Sammelsurium an Texten aus verschiedenen Sprachen, in verschiedenen Genres, aus ganz verschiedenen historischen und kulturellen Kontexten jetzt eine herauszusortieren, die mir am allerbesten gefällt bisher, ist schwierig, zumal mir natürlich immer gerade die, an der ich arbeite, besonders gefällt. Ich habe jetzt, um eine zu nennen, vielleicht auch eine, die nicht so bekannt ist, Max hatte das ja angedeutet, es gibt da viele Texte, die irgendwann mal erschienen sind und dann wieder in der Versenkung verschwunden, kein großes Echo erfahren haben. Die Texte, die mich besonders interessieren, sind die, die sozusagen die Möglichkeiten der Literatur mit aller Kraft ausloten, die kontrafaktisch sind, die fantastisch sind, aber eben auch die, die mit Komik arbeiten. Das ist zunächst mal kontraintuitiv beim Thema Rache, aber eben auch sozusagen literarisch auszuarbeiten, wer eigentlich zuletzt lacht, als eine Art von Rache. Das kann natürlich auch ein sehr, sehr probates Mittel sein. Und es gibt von Romain Gary einen ganz wunderbaren Roman, auf Französisch geschrieben, auf Deutsch heißt der Tanz des Genghis Khan, aus den späten 60ern, von 67 ist der, glaube ich. Und das ist eine völlig absurde Geschichte. Da wird ein ehemaliger Nazi-Verbrecher, ein ehemaliger SS-Mann, heimgesucht von einem ermordeten jüdischen Komiker, den er auf dem Gewissen hat. Das spielt schon in der Nachkriegszeit, also bundesrepublikanische Nachkriegsgeschichte. Und der wird diesen Dibuk einfach nicht los, der ihm die ganze Zeit auf der Schulter hockt. Das ist eine so tolle Idee in diesem ersten Teil von Garys Roman. Der unterscheidet sich sehr stark von nahezu allen anderen Texten, die ich bisher gelesen habe. Und der ist so einer meiner Leuchttürme. Und war einer der Gründe, wo ich gesagt habe, okay, also die Frage der Komik, die muss ich separat behandeln. Da gibt es noch so ein, zwei, drei andere Beispiele für, wie da ausdrücklich mitgearbeitet wird. Aber Gary, das ist schon, es gibt eine ganz tolle BBC-Verfilmung übrigens von genau diesem ersten Teil von dem Roman.
Also Sebastian, das ist schon fast ein bisschen gruselig, aber wir spielen uns hier wieder die Bälle zu. Es gibt nicht nur eine tolle Verfilmung davon, sondern vor allem gibt es auch ein tolles Theaterstück. Und wer hat das gemacht? Daniel Kahn. Und wann wurde es aufgeführt? Zum Desintegrationskongress 2016. Also
nein.
Ja, nein, doch. Wir hatten, also man findet es auch in dieser Dokumentation Desintegratia, die man noch gucken kann auf YouTube. Wir haben tatsächlich zum Genghis Khan was gemacht und sozusagen dieser ganze Weg, der ja auch ein Weg war durch die Rache durch, als auch ein künstlerisches Stil oder ein künstlerisches Thema, um auch wegzukommen von diesem Koffer, Schwarz-Weiß-Bild, Fiedel und Traurigkeit, der war ja auch immer irgendwie orientiert am Künstlerischen. Und das hast du ja gerade auch angedeutet mit dem in der Literatur, da interessiert es dich, wenn es die gesamte Klaviatur der Literatur ausbreitet. Und das hat mich erinnert an deinen letzten Satz in dem Aufsatz in unserem Katalog, der ja auch der letzte Satz im gesamten Katalog ist, also im ganzen Buch. Und der ist...
Ja, danke dafür.
Ja, sehr, sehr gerne. Und ich finde es auch einen ganz tollen letzten Satz. Und ich möchte nochmal, auch weil es der letzte Podcast ist, auf diesen letzten Satz hinweisen und sagen, dieser Satz lautet, wo, wenn nicht hier? Sebastian, magst du nochmal ausführen? Wie kommst du zu diesem Satz, was, wo, wenn nicht hier?
Also dieser Beitrag, den ich für den Katalog begleit, also für den Begleitband zur Ausstellung geschrieben habe, dreht sich um die Frage literarische Rachefantasien als eine Form von Vergangenheitsbewältigung. Also dieses Nicht-Fertig-Werden, wie Arendt es genannt hat, dieses Nicht-Fertig-Werden mit der Vergangenheit, die passiert ist und woran wir nichts ändern können, umgesetzt in eine irgendwie künstlerisch produktive Art und Weise in der Literatur, mit allen Möglichkeiten, die die Literatur so bietet, sozusagen die Geschichte nochmal anders zu erzählen, andere bezahlen zu lassen für etwas, was geschehen ist. Und dieser Satz, der die These enthält, in allerknappster Form, wenn irgendwo Rache stattfinden kann, sollte, muss, dann in der Literatur oder in der Kunst, wenn man es ganz groß fassen möchte. Das ist der Ort, an dem das passieren kann, an dem das passieren darf und an dem das passieren sollte, weil sie eben all diese Möglichkeiten hat. Und das ist sozusagen eine Referenz auf Primo Levis Partisanenroman, der heißt Wann, wenn nicht jetzt? Was wiederum eine Referenz ist auf das berühmte Hillel-Zitat aus dem Talmud, aus der Mishnah. Da bildet sich sozusagen so ein ganz großer historischer Bogen, aber es ist es ist ein bisschen auch das Plädoyer des Literaturwissenschaftlers für seinen Gegenstand, zu sagen, hier geht was und es geht genau hier.
Ja, das ist interessant, weil du damit letztlich quasi die Kraft der Erzählung oder auch die Kraft der Fantasie, die Macht der Imagination, die Genugtuung der Imagination und der Erzählung großschreibst. Das steht in einem gewissen Spannungsverhältnis zu einem anderen Thema, was wir doch auch haben in der Ausstellung, und das ist das Verhältnis von Rache und Recht. Mhm. Rache ist ja nach unserem heutigen Verständnis natürlich nicht inbegriffen in der modernen Rechtsstaatlichkeit. Die moderne Rechtsstaatlichkeit mit der Aufklärung versteht sich natürlich als etwas, die quasi die Rache verbannt hat. Ja. Nun ist in dem neuen Buch von Fabian Bernhard, was du ja auch kennst, das Rache heißt, bezeichnet er Rache als die dunkle Seite der Gerechtigkeit, also als etwas, was in der Moderne gewissermaßen verdrängt wird, zunehmend wiederkehrt, so wie wir in dieser dialektischen Figur, die wir ja auch in der Dialektik der Aufklärung haben, als etwas, wovor man Angst hat, was die Aufklärung quasi zu bannen sucht, aber was sie jetzt wieder heimsucht. Und damit einher geht ja auch sozusagen die grundsätzliche Frage, wie verhält sich eigentlich Rache zu der Vorstellung von Gerechtigkeit? Nun ist es relativ deutlich in Tanach, also und in der Tora, dass Rache, insbesondere die Rache, die Gott nimmt, und die Rache ist ja bei ihm, eine ist, die Gerechtigkeit herstellen soll. Gerechtigkeit für sein Volk. Sein Volk wird gerecht und er stellt Gerechtigkeit her, indem er Rache nimmt. Und es ist sozusagen in dem Verhandeln in der jüdischen Tradition von Rache, spielt das Thema der Gerechtigkeit immer durchaus eine Rolle. Ja, also mit Racheakten wird durchaus, und sei es durch Gott, Gerechtigkeit hergestellt. Dort, wo sie sich zum Teil auch quasi in einem Rahmen von gängigem Recht und Rechtsvorstellung nicht herstellt. Etwa auch eben in der Endzeit oder in der messianischen Zeit, wenn die große Rache kommt oder die große Gerechtigkeit. Jetzt würde mich interessieren, in den Texten, die du untersucht hast, ob dieser Konnex, auch wenn sie Texte sind und Literatur sind, aber ob der Konnex zu der Idee der Gerechtigkeit im Akt der Rache eine Rolle spielt.
Ja, also die Im Deutschen hört man diesen Zusammenhang zwischen Rache und Recht ja sozusagen schon im Wort, dass da irgendwie ein Zusammenhang besteht, ein historisch-etymologischer. Das ist so eine der vielen, wenn man so will, interdisziplinären Baustellen dieses Projektes, weil man, ich sage natürlich, ich mache Literatur und ich will Literatur lesen, aber wenn es um Rache geht, die ein so unglaublich komplexes menschliches Phänomen ist, fängt man ganz schnell an, dass man in anderen Disziplinen wildern muss und andere Expertinnen und Experten fragen muss und Rechtsgeschichte, Rechtsphilosophie, Vorstellungen von Gerechtigkeit sind so ein Feld, neben zum Beispiel Psychologie, was auch natürlich eine große Rolle spielt. Und dieser Zusammenhang von Rache und Recht oder Rache und Gerechtigkeit und vor allen Dingen die Frage, die sozusagen, das ist ja eine der Thesen oder eine der Punkte, an denen Fabian Bernhard sich in seinem wunderbaren Buch abarbeitet, die moderne Vorstellung, dass Rache und Recht sich irgendwie gegenüberstehen, dass wir mit dem Recht die Rache überwunden haben oder so die große Fortschrittserzählung der Aufklärung. Das wird durchaus in dem einen oder anderen Text verhandelt. Es gibt Texte, die sozusagen richtig in so einem Gerichtssetting spielen und das vor diesem Hintergrund machen. Aber ein Text, den ich in dem Zusammenhang konkret erwähnen möchte, ist ein ganz frühes Beispiel von 1943 von Friedrich Thorberg. Gibt es eine Novelle im amerikanischen Exil entstanden. Also schon noch zu einer Zeit, wo das Ausmaß der Vernichtung, das Ausmaß der Gewalt, das Ausmaß des Verbrechens noch nicht in vollem Umfang bekannt war. Und er schreibt diese Novelle, die heißt »Mein ist die Rache«. Und er schreibt sie im amerikanischen Exil. Und da geht es tatsächlich um ein imaginäres Konzentrationslager und jüdische Gefangene dort, die in der Baracke darüber diskutieren. Also die diskutieren über die Frage, kann man auf Gott vertrauen? Muss man als gläubiger Jude auf Gott warten, dass er die Rache nimmt? Oder ist jetzt nicht eine Situation eingetreten, in der wir selbst die Dinge in die Hand nehmen müssen? Und das ist tatsächlich eine Diskussion, die führt zurück zu verschiedenen Instanzen von Racheerzählungen, auch in der hebräischen Bibel. Also es gibt dort die Szenen, wo Gott die Rache selbst ausübt. Es gibt aber eben auch die ganzen Botschafter sozusagen, die Beauftragten, die er aussendet, für ihn die Rache zu nehmen. Samson ist ja so eine Figur. Das heißt, es gibt schon im biblischen Prätext gewissermaßen die Anlage dafür, dass man sagt, okay, das ist nicht total exklusiv nur bei Gott, sondern da gibt es Möglichkeiten, das gewissermaßen outzusourcen an menschliche Agenten. Und diese Texte beschäftigen mich sehr, die das dann vor diesem natürlich religiösen, b aber auch irgendwie rechtsphilosophischen Hintergrund diskutieren.
Also ich finde, es gibt ja echt unterschiedliche Fälle, wo, also sagen wir mal, das, was wirklich passiert, Realität, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, für in Literaturwissenschaften schwer, einen Begriff dafür zu finden, was nicht literarisch wäre, aber sagen wir mal, das, was irgendwie stattfindet und das, was dann im Text passiert, wo diese Dinge sich überschneiden, ineinander greifen. Ne? Das gibt es, so wie du es jetzt beschrieben hast, also das Aufgreifen einer vielleicht auch religiösen Tradition der Frage, wann ist es Zeit, zum Instrument des Herrn zu werden, wenn man so will. Aber die ja einerseits eine literarische Tradition aufgreift, andererseits aber natürlich Handlungen verhandelt, wenn man so will. Ich dachte jetzt auch an diesen Fall von Zvi Kolitz Buch, ein Litwaker Jude, der in Argentinien, glaube ich, ein Buch geschrieben hat, das heißt Josel Rakovas Wendung an Gott, und dann dem voranstellt einen Satz, und der ist gefunden in den Ruinen des Warschauer Ghettos in einer Flasche. Das wiederum findet einer der bekanntesten und wichtigsten jiddischen Dichter, Avrom Surzke, war dieses Skript und veröffentlicht es als einen realen Tatsachenbericht. Und Zvi Kolitz selber muss prozessieren, bis dann endlich anerkannt wird, dass er der Autor dieses Textes ist und nicht wirklich ein Text, der in einer Flasche im Warschauer Ghetto gefunden wurde. Fallen dir da noch mehr solche Verhältnisse ein? Wie ist Realität und Fiktion eigentlich verteilt zwischen Racheerzählung und dem, was real passiert?
Also das klassische Beispiel oder die klassische Verfahrensweise wäre ja, es gibt historische Ereignisse, es gibt historische Figuren, die nimmt man als Anlass und dann wird dazu literarisch gearbeitet. Die werden irgendwie adaptiert, die tauchen auf, deren Geschichten werden dann ausgeschmückt. Also dann werden eben historische Romane oder historische Dramen oder sowas geschrieben. ich glaube, dass Jossel Rakowa ist schon ein sehr eigenes Beispiel und vielleicht auch symptomatisch für ein Bedürfnis nach Realität, nach Authentizität, nach echten, wirklichen, zuverlässigen Zeugnissen. Und dieses Bedürfnis ist so groß, dass es die Fiktion überwindet oder dass es die Fiktion überdeckt, dass wir sagen, wir wollen wissen, was wirklich war. Da sagt die Literatur natürlich, Entschuldigung, aber genau das kann ich euch nicht, das kann ich euch nicht bieten. Ich kann euch anbieten, wie es gewesen sein könnte, oder ich kann euch anbieten, wie es gewesen sein sollte. Ich meine, das ist das alte aristotelische Argument, warum Literatur philosophischer ist als Geschichtsschreibung. Aber Jossel Rakowa ist wirklich so ein, glaube ich, eine Ausnahme. Mir würde jetzt ad hoc kein anderes Beispiel einfallen, wo das passiert ist. Aber um diesen Text herum haben sich dann auch, was die Übersetzung angeht, ist auf Jiddisch geschrieben worden, dann ist er ins Deutsche übersetzt worden, mehrfach sogar, da gibt es dann noch mehr Diskussionen darum. Also offensichtlich hat sich an diesem Text, haben sich ganz viele Bedürfnisse und vielleicht auch so ein bisschen Fetischismen kristallisiert von ganz verschiedener Seite.
Ein toller Text auch. Also
ja.
Ein wirklich sehr, sehr lesenswerter Text. Das finde ich ist auch nochmal wie soll ich sagen, Beipackzettel zu diesem Podcast ist, dass wir Lektüreempfehlungen machen. Es gibt einen Unterschied, der mich dann doch interessiert. Und zwar hast du ja sehr viele israelische Autoren und Autorinnen untersucht. Und wir in unserer Ausstellung thematisieren ja eigentlich das Rache als ein Thema der Diaspora. Also als ein Thema des Lebens von Jüdinnen und Juden, insbesondere in Europa, in einer christlichen Mehrheitsgesellschaft, der Gewalterfahrung, die damit einhergeht, aber auch des sich in Beziehung setzens. Denn Rache ist auch immer noch in Beziehung sein, wenn auch in Form von in einer gewaltsamen Beziehung. Es ist nicht die Beziehung verlassen, was eben die Aliyah nach Israel wäre. Das ist ja sozusagen dort, ist man Teil, als Jüdin oder Jude Teil einer jüdischen Mehrheitsgesellschaft, da besteht dieses Bezugsverhältnis nicht mehr. Und das heißt, aus der Position quasi dieser Souveränität heraus zu schreiben, Texte auch zu schreiben, die Rache imaginieren, ist doch ein anderer Grunderfahrungsraum als der, wie du ihn jetzt von Thorberg geschildert hast oder wie du von Maxim Biller, den du erwähnt hast. Findest du diese Position oder Positionalität der Autorschaft, gibt es dort Unterschiede, wie die sich artikuliert in den Texten? Das würde mich interessieren.
Ja, also ganz, ganz unbedingt. Die Grundunterscheidung ja genannt. Die Frage ist, schreibt man über Rache oder denkt man über Rache nach oder auch nimmt man Rache aus einer Position der Minderheit und der Schwäche und der Unterdrückung und der Gewalterfahrung heraus oder aus einer Position der Stärke und der Möglichkeiten und der Macht? Das ist ein grundlegend verschiedene Herangehensweise und das hat Folgen für die Art, wie darüber geschrieben werden kann. Also ich glaube, es ist kein Zufall, dass so große Racheromane oder so Texte, die sich die Rache als Hauptthema nehmen. Ich bisher zumindest vor allen Dingen bei den hebräischsprachigen israelischen Autoren, bei Amos Oz, bei Dan Ben Amos, bei Yehuda Amichai gefunden habe. Aaron Appelfeld. Rivka Keren, um eine Frau zu nennen, ist aber bisher auch das einzige Beispiel, was mir jetzt einfällt, wo wirklich sich, also von Rivka Keren gibt es einen Roman, der heißt Anatomie einer Rache, den gibt es auch nur auf Hebräisch und in einer deutschen Übersetzung. Da geht es nur um Rache. Und das Interessante ist, und das erklärt dann vielleicht auch den grundlegenden Unterschied dieser Texte zu anderen Texten, wenn hier die Figuren Rache nehmen wollen an deutschen Tätern, müssen sie Israel immer verlassen. Also sie müssen nach Deutschland fahren. Das ist immer ganz eng verbunden, die Rachegeschichte, mit einem Besuch oder einer Rückkehr oder einer Reise nach Deutschland, weil nicht nur, dass jüdisch-israelische Autoren in Israel in einer Mehrheitsposition sprechen und schreiben, es sind dort auch keine Täter. Also das ist ein ganz, würde ich sagen, elementarer Unterschied und der hat Einfluss auf die Texte und der hat Einfluss darauf, was erzählt werden kann. Und vielleicht noch als Ergänzung dazu, das, weil das eine der Fragen ist, die mich bewegt, gerade wenn ich die Texte versuche, miteinander irgendwie zu vergleichen. Welchen Einfluss hat jeweils der gesellschaftliche, der kulturelle Kontext, in dem die entstehen? Welchen Einfluss hat das Publikum, das imaginierte Publikum, für das diese Texte geschrieben werden, für das diese Texte veröffentlicht werden? Und interessanterweise zeigt sich dann, wenn derselbe Text, also derselbe Roman von Amos Oz oder dieselbe Erzählung von Elie Wiesel auf Hebräisch und auf Deutsch und auf Englisch erscheint, dass man in manchen Fällen tatsächlich Unterschiede feststellt, wie es für ein anderes Publikum sozusagen aufbereitet wird. Dann werden Passagen rausgelassen, dann wird es in der Übersetzung so ein bisschen geglättet. Da zeigt sich schon, es macht einen großen Unterschied, sowohl auf der Seite der Autorinnen und Autoren, als auch auf der Seite des imaginierten oder tatsächlichen Publikums.
Es ist ein toller Gedanke, also mir begegnet diese Frage jetzt, wo ich drüber nachdenke, auch immer wieder, wenn ich Führung durch die Ausstellung gebe und an diesem Punkt angelange von Aberkovna und der Dien, weil deren erster Plan war ja die Vergiftung der Wasserversorgung in Deutschland, in verschiedenen Großstädten, mit dem Ziel, 6 Millionen Deutsche umzubringen. Und es ist ja nicht zufällig, eine Vergiftung einer Wasserversorgung, also wenn man so will, eine Brunnenvergiftung. Und die Frage ist ja schon, welches Publikum wird hier adressiert mit so einer Geschichte? Also wenn wir schon sagen, die Grenzen zwischen Fiktion und dem, was real passiert, sie haben eine Wechselwirkung, sind durchlässig und so, dann sehen wir doch hier auch, dass, wenn man so will, das wäre jetzt die These, das groß angelegte zu Ende erzählen einer Geschichte, die von nicht-jüdischen Menschen erzählt worden ist über Juden. Nämlich Juden vergiften die Brunnen und darum müssen wir sie verfolgen. Und jetzt sozusagen in der Diaspora wird diese Geschichte von Aberkovna und seinen Leuten zu Ende erzählt. Nicht erfolgreich, aber die Erzählung am Ende ist und jetzt passiert es wirklich. Und das finde ich ist schon, also sozusagen zum Thema Publikum, das war eine Geschichte, die konnte man so nur in Deutschland zu Ende erzählen nach 45. Und hier überschneidet sich vielleicht sehr eindrucksvoll unsere Ausstellung und ihr Glutkern, das Zentrum dessen, von dem wir, glaube ich, auch ursprünglich mal angefangen haben zu denken, mit dem, was auch literarisch an Rache möglich ist, nämlich wo Rache literarisch tatsächlich umschlägt in die Handlung selber.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich dir zustimme, Max. aber ich würde gerne nochmal, also was du jetzt sagst, das ist ja, geht ja da um Aneignung, ne? Und Aneignung, Verhältnis, Imagination, Zuschreibung, Aneignung, Tat, so ein Verhältnis. Ich denke, die zentrale Geschichte, die wir doch erzählen und ist ja eigentlich die eines Narrativs. Wir definieren ja bewusst Rache nicht. Also wir nehmen natürlich Bezug auf den hebräischen Begriff Nakam, den biblischen Begriff, aber wir erzählen eigentlich ein Narrativ. Und das Narrativ, was wir erzählen, ist ja eigentlich ein Diaspora-Narrativ. Nämlich das Narrativ, wie die Erfahrung von Gewalt, die jahrhundertelange Erfahrung von Gewalt im Akt der imaginierten Rache ja zumeist, der geplanten Rache, müsste man vielleicht sagen, im Fall von Aberkovna, gedreht wird. Nämlich gedreht wird und sich richtet gegen den Peiniger. Und dieses Drehmoment ist eigentlich die Grundfigur von Rache, die wir in der Ausstellung erzählen. Wir definieren nicht, aber wir sagen, dieses Drehmoment entweder in Form einer Selbst Ermächtigung, das wäre die Geschichte der Dien natürlich, oder auch die Geschichte von anderen Rachehandlungen, die tatsächlich stattgefunden haben, aber auch der Moment quasi der imaginierten Ermächtigung, sei es durch eine Figur mit übermenschlichen Kräften, Samson oder der Golem, oder sei es durch die übermächtige Figur schlechthin, nämlich Gott. Immer die sozusagen die Geschichte dreht und wendet gegen die Peiniger. Also dieses Moment der Drehung, das würde mich jetzt nochmal interessieren, jenseits der Frage Realität, Fiktion, ist in den von dir untersuchten Texten, Sebastian, dieses Drehmoment auch das entscheidende Moment von Rache?
Also ich, zunächst einmal bin ich sehr froh, dass ihr, oder für euch eigentlich froh, dass ihr gar nicht versucht habt, das zu definieren, weil man kommt zu keinem Ende. Also ich habe mit Kolleginnen und Kollegen aus der Philosophie, die sehr auf Definitionen und Kategorien und Abgrenzungen gucken, über Rache diskutiert. Und das es gibt sehr viele andere Begriffe, wo man dann versuchen kann, das voneinander abzugrenzen und genau zu schauen, was ist jetzt Rache, was ist Vergeltung, was unterscheidet das voneinander und so. Und man kommt da im Deutschen schon nicht recht zu Ende. Und wenn man dann noch andere Sprachen, die ähnliche Begriffe haben, wie eben Nakam im Hebräischen oder schon im Englischen gibt es eine Unterscheidung zwischen Revenge und Vengeance, kommt man überhaupt nicht mehr zu Rande. Und für mich war immer der Ausgangspunkt, dass Rache schon als Wort eine Erzählung beinhaltet. Also wenn ich Rache sage, habe ich schon eine Geschichte erzählt. Ich sage Rache und ich habe diese Abfolge, diese Trias aus Unrecht, Rachewunsch, Racheakt. Das ist alles in der, das ist alles in dem Wort schon drin. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum das literarisch seit vielen tausend Jahren, seit Menschen Geschichten erzählen, so ein häufiges und wiederkehrendes Motiv ist. Und dieses Drehmoment oder dieses Umkippmoment, Fabian Bernhard hat das sehr schön in seiner phänomenologischen Beschreibung der Rache, die eben gar nicht so sehr eine Definition ist, sondern mehr eine strukturelle Beschreibung, genau so benannt. Und ich glaube, das findet sich auf die eine oder andere Weise nahezu in allen Texten, die irgendwie mit dem Rachemotiv arbeiten. Weil es geht darum, aus Ohnmacht Handlungsmacht zu machen, aus der Position der Schwäche und des Verletztseins und der Erfahrung des Verletztgewordenseins etwas anderes zu machen. Und wenn es nur in der Imagination ist.
Damit ist Rache ja immer schon eine Geschichte.
Ja, absolut. Absolut.
Ja, ich glaube, damit kommen wir jetzt zum Ende. Dem Ende des Endes, wenn man so will, der ja immer schon ein Anfang ist, wenn man dreimal Ende sagt, Minus, 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 dann ist Plus, dann ist Minus, dann ist wieder Plus. Sebastian, aber wir haben noch eine Frage, die wir immer allen unseren Gästen gestellt haben und die jetzt auch nochmal stellen wollen, obwohl du, glaube ich, jetzt schon so fast implizit eine Antwort drauf gegeben hast, nämlich Rache bedeutet für dich
die vielleicht menschlichste Erzählung der Welt. Könnt ihr damit leben?
Ja, Hammer. Sebastian, der Mann für die letzten Sätze.
Vielleicht sollte ich das mal als Berufsfeld in Erwägung.
Ey, absolut. Ja, Miriam, vielen Dank für dieses letzte Gespräch, die Gespräche, die in der Vergangenheit schon im Podcast stattgefunden haben, all die Gespräche, die sonst die ganze Zeit weiterhin stattfinden. Es ist mir nach wie vor eine große Freude.
Und mir auch, Max.
Ja, wollte da noch ein bisschen Luft lassen. Und wir sind traurig, aber es ist natürlich nur jetzt mit dieser Podcast-Reihe für diese Ausstellung vorbei. Schön, dass ihr und sie bis zum Ende dabei geblieben seid oder gerade erst eingeschaltet habt. Hört euch den Rest der Podcasts an, kommt in die Ausstellung. Je nachdem, wann ihr es hört, wird es noch Programm geben. Ein Rache-Festival findet im Juli statt. Und wir freuen uns, euch in Frankfurt am Main zu sehen. Bis dann.
Bis dann.